Ökotopia. Das Umweltmagazin für Darmstadt.
Herzlich willkommen zur Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Ihr hört uns auf der 103,4 MHz oder im Livestream auf radiodarmstadt.de. Mein Name ist Sandra Schilling und ich bin von der Greenpeace-Gruppe Darmstadt. Und heute haben wir ein volles Studio, denn wir haben einige Studiogäste heute hier.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie zur Ökotopia-Sendung von der Greenpeace-Ortsgruppe Darmstadt. Mein Name ist Simone Schramme. Die heutige Sendung widmen wir wieder einmal dem Thema Wald. Zum Thema Waldschutz haben wir in die heutige Sendung einige Gäste eingeladen, Herrn Volker Ziesling und Herrn Bertram. Ich würde die beiden jetzt kurz bitten, sich vorzustellen. Herr Ziesling, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Volker Ziesling. Ich bin Diplom-Forstwirt, arbeite seit 40 Jahren für den Wald und bin zur Überzeugung gekommen, wir brauchen eine Waldwende jetzt, denn wir haben was gut zu machen.
Herr Bertram?
Mein Name ist Martin Bertram, Forstwissenschaftler. Ich arbeite im internationalen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung, hauptsächlich in Afrika, aber inzwischen auch überwiegend in Deutschland.
Vielen Dank. Des Weiteren schalten sich demnächst per Telefon Frau Elke Thiele von der Organisation Sieben Gründe sowie Frau Susanne Eger von der Bundesbürgerinitiative Waldschutz dazu. Die uns dann über die Bundesbürgerinitiative berichten wird. Ja, Frau Eger, ich begrüße Sie herzlich. Können Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen und ihnen dann über die Bundesbürgerinitiative berichten? Frau Eger?
Ja, hallo, ich höre Sie gut. Ja, grüße Sie. Mein Name ist Susanne Ecker. Ich bin im Prinzip im Kernteam der Bundesbürgerinitiative Waldschutz. Wir sind ein freier Zusammenschluss von Waldschutzbürgerinitiativen, mittlerweile aus fast allen Bundesländern und es kommen immer neue hinzu.
Welche Ziele hat denn diese Bundesbürgerinitiative?
Naja, ich würde mal so vielleicht ein paar Jahre zurück anfangen, denn unsere Mitglieder haben sich ja alle schon vor Jahren formiert, das heißt in einer Zeit, in der ganz offensichtlich im Wald eine neue Art der Bewirtschaftung angefangen hat, also ein Schwermaschineneinsatz und generell auch viel höhere Entnahmen. Das haben die Menschen einfach in der ganzen Bundesrepublik gespürt. Und einige haben dann natürlich irgendwann angefangen, aktiv zu werden, waren dann Bürgerinitiativen vor Ort. Und irgendwann haben aber alle gemerkt, dass sie jeweils an den Länderverwaltungen, auch an den Forstverwaltungen stehen bleiben, dass sie eigentlich zum Scheitern verurteilt sind, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sich also weiter Gehör zu verschaffen. Und das hat dann 2017 durch mehrere gute Zufälle dazu geführt, dass sich dann eine Gesamtinitiative, also eine Bundesbürgerinitiative formiert hat, die jetzt zum Ziel hat, genau diese Dinge, die die Bürger im Wald bemängeln, und das sind halt vor allen Dingen Interessen, die das Gemeinwohl betreffen, also auch den Schutz unserer Wälder, das ist im Prinzip das, wofür...
Hallo, Frau Eger, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ja, gut, eben war der Ton weg, ja. Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Ich glaube, die Bundesbürgerinitiative hat bei change.org zurzeit auch eine Petition am Laufen. Könnten Sie uns da noch zu etwas sagen?
Ja, also in dieser Petition haben wir einfach versucht, den Vorstoß auf die politische Ebene zu machen. Also wir haben gemerkt, Bürger werden in der Regel nicht ernst genommen. Also es wird den Bürgern mehr oder weniger immer gesagt, ja, ihr seid ja nur Laien in diesem Gebiet, obwohl wir heute in einer Zeit leben, in der sich jeder ganz fantastisch informieren kann, in der es auch sehr, sehr viele gute wissenschaftliche Berichte im Netz gibt, in denen es auch gute Vorbilder wie die Bewirtschaftung des Lübecker Stadtwaldes gibt. Also wir haben sozusagen durch die Wahrnehmung unserer eigenen Augen und Ohren eine eigene Meinung und haben aber festgestellt, wir müssen trotzdem auf eine gewisse Art und Weise politisch werden. Also wir müssen unsere Forderungen mehr nach oben bringen und haben deswegen zunächst mal eine Petition, die eine Änderung des Bundeswaldgesetzes zum Ziel hat, angestrebt. Gesetz deswegen, weil wir ja nun mal in einer Demokratie leben, in der alle Dinge über Gesetze geregelt sind. Und unserer Auffassung nach können gerade neue wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Interessen, die mehr den Naturschutz betreffen, deswegen nicht durchstoßen, weil das Bundeswaldgesetz und dann in der weiteren Deklinierung nach unten die Landeswaldgesetze diese neuen Ansätze einfach gar nicht ermöglichen, denn sie legalisieren genau die Bewirtschaftung, die wir momentan feststellen und die wir ganz stark kritisieren.
Mhm. Frau Eger, können Sie uns auch kurz noch nennen, wo man diese Petition findet? Ich glaube, der Titel ist Wälder sind keine Holzfabriken.
Genau, es heißt Wälder sind keine Holzfabriken, es reicht, wir Bürger fordern ein neues Bundeswaldgesetz. Das ist die Petition auf Change.org. Es gibt auch ein Kürzel dafür, der heißt Wald statt Holzfabrik. Das ist sozusagen dann die Schnellversion, wenn man es auffinden möchte.
Also wenn man übers Internet sich bei change.org einloggt, dann findet man das unter dem Kürzel, wenn Sie es nochmal nennen.
Wald statt Holzfabrik. Oder eben, es reicht, wir fordern ein neues Bundeswaldgesetz. Also Change.org bietet das dann ganz schnell an, wenn man Bundeswaldgesetz oder Wald statt Holzfabrik eingibt. Dann kommt man zur Petition, aber auch auf unserer Internetseite. Wir haben eine Homepage, auf der die Bundesbürgerinitiative Waldschutz auch ihre Forderungen genauer dargelegt hat mit vielen Informationen. Und wenn man auf diese BBIWS-Seite, das ist dieses Kürzel für Bundesbürgerinitiative Waldschutz, also ganz kurz BBIWS, wenn man dahin geht, dann findet man auch direkt den Link zur Petition.
Ja, vielen Dank, Frau Eger. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit hatten, um an dieser Sendung teilzunehmen. Und
ja, ich danke auch.
Ja, gut. Und dann verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und nochmal vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Ja.
Und noch viel Spaß in der Runde.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ja, so, dann das war jetzt Frau Eger, die uns über die also BBIWS berichtet hat. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Beitrag. Genau, wir kommen jetzt zu dem nächsten Beitrag. Da geht es um den Paradigmenwechsel in der Forstwirtschaft, den Frau Eger eben schon angesprochen hat. Zuvor hören wir aber, glaube ich, etwas Musik. Ne? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten nun auf das Thema Paradigmenwechsel in der Forstwirtschaft eingehen. Herr Ziesling und Herr Bertram werden uns dieses Thema erläutern. Herr Ziesling, können Sie uns sagen, warum ein Paradigmenwechsel in der Forstwirtschaft erforderlich ist?
Ja, gerne. Die Folgen des Klimawandels sind im Wald spätestens im letzten Jahr angekommen, auch wenn wir das in unserer Ignoranz gerne verleugnen. Die 20 heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1850 waren in den letzten 25 Jahren zu verzeichnen. In Mitteleuropa herrschte der heißeste Sommer. Wir hatten eine sehr lange Dürreperiode und Extremtemperaturen, gerade hier im Rhein-Main und im Rhein-Neckar-Gebiet. Deswegen brauchen wir eine Waldwende. Wir können die Diskussionen um den Wald nicht mehr von der Diskussion um den Klimawandel und dessen Folgen loslösen. Der mitteleuropäische Wald ist in seiner Vitalität existenziell geschädigt. Im Jahr 2018 haben wir europaweit einen Schadholzanfall verzeichnet durch Stürme, Schneebruch, Waldbrände und Folgekalamitäten durch Borkenkäfer in einer Größenordnung von 120 Millionen Festmetern. Das bisher vermittelte Bild, dass der Wald automatisch eine CO2-Senke ist, stimmt seit letztem Jahr nur noch bedingt. Das Gegenteil kann der Fall werden, wenn Wald zur CO2-Quelle wird, oder Wald wird zur CO2-Quelle, wenn die Photosyntheseleistung geringer ist als das Produkt der Zellatmung. Wälder binden zunächst mal große Mengen an Kohlenstoff und sind nach den Ozeanen die wichtigste Einflussgröße auf das globale Klima. Bei einer Waldrodung werden unsere wertvollen Kohlenstoffspeicher eliminiert und gigantische Mengen an Kohlenstoff freigesetzt. Die Prozesse, die ablaufen, werden im gleichen Maße durch Katastrophennutzung wie auch durch eine Intensivforstwirtschaft in Gang gesetzt. Forstwirtschaft wird auf diesem Weg zur CO2-Schleuder, nicht zur CO2-Senke. Neben diesen klimainduzierten Stressfaktoren wirken weitere Einflüsse wie ein unangemessenes Forstmanagement und Stoffeinträge auf unsere Waldökosysteme ein. Der Wald kämpft mit einem völlig veränderten Wasserregime, mit Sekundärschädlingen, mit Nährstoffverlusten durch die Holzerntemaßnahmen, mit Stickstoffanreicherungen in den Waldböden und Veränderungen des Bodenzustands durch die Befahrung mit schweren Maschinen. Diese Stressfaktoren führen zu einer Verschlechterung der Vitalität und der Widerstandskraft des Systems gegen die äußeren Einwirkungen. Daher bin ich der Überzeugung, dass wir den Wald nicht länger als rein Wirtschaftsbetrieb betrachten dürfen, sondern wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir die letzten naturnahen Ökosysteme an den Rand ihrer Überlebensfähigkeit gebracht haben. Und weiter so wird zum baldigen Exodus unserer Waldökosysteme führen. Und genau deswegen brauchen wir eine Waldwende und wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Wir brauchen die Waldwende jetzt. Wir betrachten den Wald sehr häufig aus einer eindimensionalen Perspektive, weil wir mit der Vielfalt und der Komplexität der Prozesse überfordert sind. Es gibt keine restlos voneinander getrennten Individuen, auch nicht im Wald. Alle Arten und der Mensch sind nur Teil eines Systems und in irgendeiner Art und Weise zusammen verknüpft. Die Zusammenhänge haben wir nicht mal in Ansätzen durchdrungen. Das heißt, wir erfassen die Kreisläufe des Systems nur sehr sektoral, oft von einem einzigen Interesse gesteuert, niemals in seinen gesamten Wirkungszusammenhängen.
Also Herr Ziesling, wenn ich das mal kurz so zusammenfassen darf, ist so Ihre Aussage, dass aufgrund der globalen Klimakatastrophe auch die deutschen Wälder sehr stark angegriffen sind, in ihrer Vitalität eingeschränkt sind und damit diese ganzen, also ihre ganzen Funktionen, die auch für die Menschen wichtig sind, wie dass sie für uns saubere Luft produzieren und sowas, nicht mehr nicht mehr erfüllen können und dass wir mit der konventionellen Forstwirtschaft also nicht weiterkommen jetzt mehr, um diese Wälder zu retten. Herr Bertram, Sie möchten dazu etwas sagen?
Also wir haben gerade im Ried, im Hessischen Ried hier bei Darmstadt, sind wir der Zeit der Klimaveränderung um mehrere Jahre voraus. Das heißt, wir können bereits Dinge erkennen, die woanders unter günstigeren Klimabedingungen noch nicht zu sehen sind. Ich war gerade in Brandenburg und habe mit einem privaten Waldbesitzer dort gesprochen, der vorbeugend jetzt dem Klimawandel zuvorkommen will und seinen Wald umbauen will. Das vermisse ich hier. Wenn ich mir den Westwald angucke, der seit Mitte der 90er Jahre schwerst geschädigt ist und eine Steppe ist, die dazu dient, zu klagen. Die Staatsforstverwaltung, die diesen Wald beförstert oder diese Steppe beförstert, ist seit den 90er Jahren nicht in der Lage, dort wieder Wald hinzubekommen. dann zeigt das, wie wichtig es ist, dass man präventiv handelt und dass man eben zu diesem von Herrn Ziesling besprochenen Paradigmenwechsel hinkommt. Dieser Paradigmenwechsel, ich möchte es nochmal hervorheben, was Herr Ziesling gesagt hat, besteht darin, dass, wie naturgemäße Forstwirte das schon immer gesagt haben, das Ökosystem als Ganzes die Leistung erbringt. Die Leistung fürs Klima, fürs Regionalklima, insbesondere hier im Ried auch für die Wasserversorgung zweier großer Ballungsgebiete. Und für die Erholung zum Beispiel. Denn wenn man abends gestresst von der Arbeit kommt, kann es ganz nett sein, in einen ungestörten Wald sich zu erholen. Und diese Funktionen sind jetzt dadurch gestört, dass der konventionelle Förster durch den Druck zum Geldverdienen, den ihm auch die Landesregierung auferlegt, und der daher kommt, dass die Zentralstrukturen überbaut sind, während die Revierförster immer weniger Zeit für ihren Wald haben, weil die Reviere immer größer werden, wird der Wasserkopf immer größer. Und das bedeutet, die konventionellen Kollegen müssen eigentlich Holz im Kopf haben und nicht das Ökosystem. Und deswegen gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir vorschlagen würden. Wir als naturnäher wirtschaftende Forstleute, die dazu führen würden, dass wir dieses Problem jetzt an der Wurzel packen.
Ja, und welche Maßnahmen, also schlagen Sie denn vor? Also was sind denn, was würden Sie jetzt anders machen als die konventionelle Forstwirtschaft bislang?
Also
wenn
das,
Sie, ja, Sie was alle, sagen und Herr ja. Ziesling, Sie wollten denn auch noch, Sie können dann gleich auch wieder noch was dazu sagen.
Also es gibt zwei wichtige Phänomene, die ich hervorheben will. Das eine ist, der Wald stirbt von oben und das andere, er stirbt von unten. Von oben stirbt er zum Beispiel durch Grundwasserabsenkungen, an die sich die alten Bäume nicht mehr anpassen können. Wenn diese alten Bäume jetzt ihren Nachwuchs säen, und das tun sie, der Wald würde sich von Natur aus jeder Katastrophe anpassen. Das hat er seit Millionen von Jahren getan, erfolgreich. Das kann er aber jetzt nicht mehr, weil wenige trophäentragende Tiere diese Bäume dann wegfressen. Und die Jagd ist auch in grünen Kreisen noch sehr umstritten. Das heißt, wir haben also zwei Hauptphänomene. Oben wird gefällt, eventuell auch vitale Bäume. Da ist der Forst ein Mortalitätsfaktor. Das Klima und die Grundwasserabsenkung und anderes ein weiterer. Und die Verjüngung, das Sterben von unten, wird begünstigt durch einen Trophäenkult und durch nicht konsequentes Vorgehen gegen übermäßigen Verbiss.
Ja, Herr Ziesling, Ihre.
Ja, ich würde da sehr gerne nochmal einhaken. Ich bin überzeugt, dass wir den Begriff der multifunktionalen Forstwirtschaft in diesem Kontext einfach nochmal diskutieren müssen, vielleicht auch hinterfragen müssen. Multifunktionale Forstwirtschaft unterstellt ja zunächst, dass wir auf der gleichen Waldfläche alle Anforderungen, die wir an den Wald stellen, gleichermaßen erfüllen, von der Holzproduktion über die zitierte Erholungsfunktion bis hin zum Klimaschutzwald, zum Wasserschutzwald und so weiter. Und die Frage ist, ob man hier wirklich ein klares Zielsystem derzeit vorfinden. Ich würde das für einen öffentlichen Wald einfordern. Ich stelle die These auf, ein solches Zielsystem besteht nicht. Wir unterstellen immer noch den harmonischen Dreiklang ökonomischer, ökologischer und sozialer Leistungen des Waldes. Und dieses konfliktfreie Nebeneinander, das gibt's in der Praxis so nicht mehr. Der also scheinbar integrative Ansatz der Forstwirtschaft ist deswegen zu hinterfragen. Und gerade in Regionen wie Rhein-Main stellt sich wirklich die Frage, ob man vor dem Hintergrund Klimawandel folgen hier eine ganz andere Vorrangfunktion haben beispielsweise der Aufbau von Klimaschutzwäldern, die eine völlig andere Struktur, ein völlig anderer Aufbau auch haben, wie jetzt ein Wald, der forstlichen Produktion dient.
Also dazu gab es ja auch einen Landtagsbeschluss. Es gab einen Landtagsbeschluss, der sagte, es soll eine Feasibility Study gemacht werden, eine Vorausschau der Waldentwicklung für die nächsten 100 Jahre. Und für das Öko-Institut in Darmstadt habe ich daran teilgenommen als im wissenschaftlichen Beirat und festgestellt, dass unter dem Business as usual, unter den bisherigen üblichen Maßnahmen, die Waldprobleme erhalten bleiben und sich zum Teil sogar noch verschärfen. Mit einer künstlichen Grundwasseraufspiegelung, die für 20% der Rhein-Main-Wälder möglich wäre, wären diese Schäden nicht so schlimm, aber immer noch da. Und das hat mich zu einer Sensitivitätsstudie gebracht, bei der ich festgestellt habe, dass neben diesen vielen Stellschrauben, die den Wald stressen, nämlich der von Herrn Ziesling schon angedeutete Stickstoffeintrag aus der Luft, der den gesamten Wald überdüngt und damit das Wurzelwachstum vermindert, zum Beispiel Wurzelwachstum, das eben für die Wasseraufnahme ganz wichtig ist hier bei uns im trockenen Rhein-Main-Gebiet, dass neben diesen ganzen Stressoren die Forstwirtschaft die dicksten Stellschrauben hat. Und selbst wenn diese Forstwirtschaft gehalten ist, zumindest mal sich selbst zu ernähren und eine schwarze Null zu schreiben oder der Staatskasse auch noch Einnahmen zu bringen, was meiner Meinung nach durchaus möglich gewesen wäre bisher, dann muss man jetzt doch sehen, dass das Wichtigste bei diesem Patienten ist, nicht ihn weiter am Arbeiten zu halten, sondern ihn zum Überleben zu bringen, ihn zu retten vor dem Tod. Und das ist genau das Zielsystem, was Herr Ziesling gerade angesprochen hat, nämlich als allererstes kommt mal die Vitalität des Waldes, das heißt der Bestände, die man nicht aufreißen darf, indem man zielstärkengerecht die dicken Bäume rausholt, auch wenn sie kerngesund sind, weil sie die tiefen Wurzeln haben. Das bedeutet, dass man nicht alle 20 Meter, wie es FSC noch zulässt, den Waldboden zerpflügt und damit die Pilze im Boden kaputt macht, die notwendig sind für die Wasseraufnahme der Bäume. Und dass man eben jagdlich aktiver wird, als man das bisher tut. Das sind ganz viele Dinge. Diese Zielhierarchie heißt also in erster Linie den Wald am Leben erhalten, heißt dann nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2012, glaube ich, dass die Zielhierarchie ganz klar ist, Sozialfunktionen zuerst und dann die Nutzfunktion. Die Nutzfunktion also nur dann, wenn alles andere sichergestellt ist. Und das ist hier im Rhein-Main-Gebiet im Moment nicht sichergestellt und trotzdem werden gesunde, vitale Bäume geschlagen, obwohl es am Nachwuchs fehlt.
Mhm. Ja, Herr Ziesling, Sie möchten noch.
Ja, einen Aspekt wollte ich noch ergänzen. Wir sprechen hier immer von einer gewinnorientierten Forstwirtschaft. Wir sollten aber auch zur Erkenntnis nehmen, dass diese Forstverwaltung, dazu gehört auch Hessen Forst, von Steuermitteln finanziert wird. Es ist nur ein Teil der Wahrheit, dass die Forstverwaltung tatsächlich sich selber deckt, ihre eigenen Strukturkosten deckt. Alle Landesforstverwaltungen in Deutschland bekommen Zuführungsbeiträge aus Steuermitteln und deswegen sehe ich auch die Forderung völlig legitim. Das war mitbestimmen der Wald, insbesondere der öffentliche Wald, und es sind 3/4 der Waldfläche in Deutschland, gehört den Bürgern. Wir müssen hinkommen zum Bürgerwald. Wir müssen die Bürger informieren, welche Funktion der Wald hat, wie die künftigen Entwicklungswege im Wald aussehen. Und von daher wollte ich einfach mal den Mythos der gewinnorientierten Forstwirtschaft auch etwas in Frage stellen. Wir haben hier im Rhein-Main-Gebiet vor allem Kiefernwälder. Die Kiefer bringt einfach einen geringeren Deckungsbeitrag als andere Wälder. Und vor diesem Hintergrund wird oft mehr Holz gehauen, um den geringen Deckungsbeitrag zu kompensieren. Das ist mit Sicherheit der falsche Weg, aber wir sind uns einig. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir regional gesehen hier ein völlig anderes Zielsystem der Forstwirtschaft haben. Und die kann hier nicht heißen Holzproduktion, die kann auch hier nicht heißen Gewinnmaximierung, sondern zuerst Walderhalt, Klimaschutz und vor allem auch die Erholungsfunktion.
Also dazu möchte ich noch was sagen.
Ja.
Ein ökologischer Wald ist ein ökonomischer Wald. Die privaten Großwaldbesitzer verdienen viel Geld mit dem Wald. 200 Euro pro Hektar und Jahr. Während hier wir froh sind, die Kommunen froh sind, wenn sie eine schwarze Null schreiben oder sowas. Wo kommt das her? Das kommt daher, wie Herr Ziesling sagt, dass die Kiefer wenig bringt, aber seit Jahrhunderten hier angebaut wird. Man muss wirklich sagen, angebaut, wie in der konventionellen Landwirtschaft, mit allen Folgen, die die konventionelle Landwirtschaft hat, mit Düngung, Kalkung, Spritzung, Schädlingen und so weiter, Bodenverschlechterung. Deswegen bedeutet das, dass man, wenn man ökologisch umbaut, was man schon längst hätte machen müssen, Geld spart und damit auch zu profitablen Wäldern kommen könnte, vorausgesetzt, die Vitalität und die Gesundheit des Patienten ist gewährleistet.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Bertram und Herr Ziesling, für Ihre Ausführungen. Wir machen nun eine kleine Musikpause. Genau, und danach melden wir uns zurück und gehen etwas intensiver auf das Thema Waldboden und Neophyten ein.
Radadadada, machen Sie uns an.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Ziesinger und Herr Bertram werden nun auf die verschiedenen Aspekte des Waldbodens, seine Schädigungen durch den Klimawandel und die Forstwirtschaft eingehen und auf Lösungsmöglichkeiten für die Verbesserung des Waldbodens. Weiterhin widmen Sie sich dem Thema Neophyten. Herr Ziesinger, können Sie uns ein paar Ausführungen zum Waldboden machen?
Ja, zunächst einmal wollte ich den Wert der Waldböden überhaupt mal darstellen. Die mitteleuropäischen Waldstandorte sind ja das Ergebnis von Bodenbildungsprozessen, die sich einem etwa 10.000-jährigen Zeitraum seit der letzten Eiszeit entwickelt haben. In Abhängigkeit vom Ausgangssubstrat und verschiedenen Standardfaktoren haben sich sehr vielfältige Bodentypen entwickelt. Außerhalb des jetzigen Waldes wurden die Standorte durch unterschiedliche Nutzungen so verändert, dass eine natürliche Bodenentwicklung jäh unterbrochen wurde. Die Schadstoffeinträge, Befahrung von Waldstandorten, Nährstoffentzug im Zuge der Holzerntemaßnahmen und Bodenverdichtungen verändern momentan aber auch unsere Waldböden. Und von daher formuliere ich die Anforderung, dass die höchste Priorität der Erhalt der historisch gewachsenen Bodentypen und der natürlichen Leistungsfähigkeit hat. Die Aufrechterhaltung der Nährstoffnachhaltigkeit der Böden und die Sicherung der Standorte hat Vorrang vor allen anderen Zielsetzungen, da auch in der forstwirtschaftlichen Nutzung der Waldboden der entscheidende Standortfaktor ist. Und ohne eine Schonung der Böden, ohne intakte Böden, würde auch eine Forstwirtschaft zukünftig keinen Sinn mehr machen und auch dafür sorgen, dass die Funktion des Waldbodens als CO2-Speicher beispielsweise, als Grundwasserspeicher, als Lebensraum für eine Lebewelt, die für uns nicht sichtbar ist, dass dieser erhalten bleiben kann. Und wir diskutieren sehr viel über die Dinge, die oberhalb des Bodens geschehen. Das sind auch die Bereiche, die wir einfach wahrnehmen mit unseren Sinnen. Das, was unter der Erde ist, nehmen wir mit unseren Sinnen nur unvollständig wahr und deswegen erleben wir das nicht und schützen die Dinge auch viel weniger. Wir müssen also alles, was wir forstwirtschaftlich tun, im Wald oder auch Maßnahmen außerhalb des Waldes, müssen wir betrachten, die Abhängigkeit, die unsererseits besteht, von den Böden. Immerhin eine kleine Zahl, 30% unserer Kohlenstoffvorräte im Wald sind nicht oberhalb der Bodendecke gebunden, sondern in der Streudecke im Oberboden gebunden. Das heißt, wenn wir unsere Böden zerstören, werden auch die Böden zur CO2-Quelle und tragen zum Klimawandel zusätzlich bei.
Und sie werden zerstört. Wir sehen das auf Rückegassen, die hier alle 20 Meter angelegt werden oder meist werden sie chaotisch angelegt. Ich bin öfter dabei bei Audits, die von FSC-zertifizierten Firmen durchgeführt werden. Und viele hatten Hoffnung gesetzt in FSC, Forestry Stewardship Council, als Nachhaltigkeitslabel. Eine ganz wichtige Idee, weltweit den gleichen Standard zu haben. Leider hat sich dieser Wachhund als zahnlos erwiesen. Und wir sehen, wie der Wald sichtbar oberflächlich zerfahren wird, aber vor allem, und das ist viel schlimmer, irreversibel. Das bezieht sich auf 1000 Jahre, auf zwischeneiszeitliche Perioden, wird er verdichtet und kann damit für die meisten Baumarten kein Wurzelwachstum mehr zulassen. Das heißt, die Wurzeln ersticken im Boden, weil sie keine Luft mehr bekommen. Und wenn dort keine Wurzeln sind, dann kann in Sommern wie dem letzten auch kein Wasser gefördert werden. Und man wundert sich manchmal, wie eine dicke Eiche, die schon seit 600 Jahren da gestanden hat, plötzlich mit ganz kurz abgerissenen Wurzeln umfällt. Ja. Das Wasser, das Grundwasser ist weggegraben worden. Das Nachwachsen der Wurzeln wird durch Bodenverdichtung behindert. Der Nadelholzanbau führt zu einer Entkalkung unserer Flugsanddünen. Die Befahrung führt zu dieser Verdichtung. Der Stickstoff hemmt auch das Wurzelwachstum, weil die Pflanzen einfach irgendwie glauben, sie haben ja genug Nährstoffe, aber aufs Wasser eben nicht zu achten, weil dieser Wasserstress eben nur alle 3 Jahre oder seltener eintritt, aber eben vorzeitig eintritt, sodass die Bäume nicht alt werden können. Und dann gibt es noch ein Phänomen, was von den konventionellen Kollegen doch ignoriert wird, nämlich das, was Herr Ziesling schon angedeutet hat mit dem Humusgehalt des Bodens. Wir sehen immer wieder, wie Flächen abgeräumt werden, zum Teil mit Baggern, 24 Tonnen schwere Geräte, die flächig über den Boden fahren, also noch nicht mal sich an die Rückegassen halten, an die viel zu dichten Rückegassen. Und dann alles, was der Wald über Jahrhunderte aufgebaut hat, wegkratzen zu sogenannten Raupen, das sind dann solche Humus- und Reisig- und Stockwälle, in denen dann die Mäuse, die wiederum die jungen Bäume anfressen, ein gutes Habitat haben. Der Boden selber hat aber das Beste verloren. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Mineralboden in den Blumentopf zu packen, weil da wenig Wasserhaltekapazität drin ist. Der Humus war es und der liegt jetzt auf der Seite. Ja. Das heißt, die Forderungen sind ganz klar. Keine gesunden Bäume fällen, das hatten wir schon. Rückegassen in möglichst weitem Abstand. Wir haben gute Forstwirte, also was man früher Waldarbeiter genannt hat, die können die Bäume ohne weiteres zu den weit auseinanderliegenden Rückegassen fällen und man kann sie dann mit Seilwinden oder von mir aus eventuell im Nadelholz auch mit dem Harvester ab und zu mal rausziehen. und dann keine Eichen pflanzen und dafür Buchen opfern. Der Waldverband, das Waldklima ist ganz wichtig. Das erhält den Boden. Die Feuchtigkeit im Wald, die Wärme im Winter und die Kälte, die Kühle im Sommer sind ganz wichtig. Und jetzt wird zum Vorwand des Umbaus wird Eichenpflanzung propagiert. Die Eiche ist tatsächlich die Baumart, die mit vielen Dingen zurechtkommt, die der Buche zu ungemütlich werden. Aber man darf dafür keine existierenden und funktionierenden Waldinnenräume aufreißen. Wir haben so viel Freiflächen, dass die ausreichend wären, um diese Eichenumbauflächen zu haben. Und dort könnte man dann säen, sodass die Bäume sich mit einer eigenen Wurzel und Pfahlwurzel ganz tief etablieren.
Also das heißt auch, also wir kommen gleich noch zu den, wie man bepflanzen sollte beim Thema Neophyten. Aber das bedeutet, dass diese Harvester, die in der Forstwirtschaft benutzt werden, zur Verdichtung der Böden maßgeblich beitragen. Und ich glaube, es gibt also zum Beispiel der Peter Wohlleben, das ist ein Förster, der bewirtschaftet seinen Wald ohne Harvester, der nutzt wieder Pferde.
Pferde und Seilwinden, ja.
So, und das wäre eigentlich dann das Nonplusultra zu den Harvestern, dass man wieder den Wald mit Pferden bewirtschaftet und Seilwinden.
Starkholz wird man nicht mit Pferden rücken können, aber entscheidend ist, dass man wenige Rückegassen hat, dass man diese Störung, die man nicht vermeiden kann, auch mit einem leichten Schlepperchen, dass man die möglichst weit auseinanderzieht, also 40 bis 100 Meter auseinanderzieht.
Herr Ziesling, möchten Sie noch etwas ergänzen? Ansonsten würden wir jetzt zum Thema Neophyten übergehen.
Ja, eine ganz kurze Ergänzung, was den Standard FSC nochmal betrifft. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen einen Qualitätsstandard der Waldbewirtschaftung. Ja. FSC ist eben zwar nicht der einzige, aber derjenige, der noch die klarsten Regeln vorgibt. Möglicherweise, es gibt noch Naturlandzertifizierung, die ist aber eben in Deutschland sehr schwach verbreitet, sind glaube ich nur 1,5% der Fläche. Ich bin überzeugt, wir brauchen Qualitätsstandards. Die Frage ist, wie intensiv ist es die Kontrolle, die Qualitätskontrolle? Und da gibt es offensichtlich Probleme auch mit den Audits. Aber ich würde nicht den ganzen Standard über Bord werfen, sondern wird vor allem hinterfragen, wie könne man die Verbindlichkeit bei der Bewirtschaftung und vor allem auch die Verbindlichkeit bei der Durchführung der Audits erhöhen.
Ich habe hab FSC so erlebt, dass es sehr, sehr gut klingt. Das ist aber, wenn es darauf ankommt, und ich arbeite ja viel im Ausland, ich habe ja in Afrika und auch in Südostasien gearbeitet, dass es, wenn es darauf ankommt, dann plötzlich schwierig wird. Und dass es eben ungeheuer viele Hintertüren gibt. Und mir sagte selbst ein FSC-Manager von der Aufsichtsbehörde, das Problem dabei besteht, dass es zwei soziale Kammern gibt, nämlich eine Wirtschafts- und eine Sozialkammer und nur eine Ökokammer. Und dass da das Problem anfängt, und das zweite Problem ist dann halt auch eine gewisse Kundenbindung und sind diese 1000 Hintertürchen. Die Überschriften von FSC sind sehr gut. Ja. Ja.
Ich denke nur, in dem Punkt sind wir uns einig, eine Alternative zum Standard, der nicht in aller Punkte möglicherweise zielführend ist, kann nicht sein, dass wir keinen Standard haben. Kein Standard ist keine Alternative. Wenn wir das analog sehen zu unseren Lebensmitteln beispielsweise, auch da gibt es Labels, die möglicherweise nur einen Teil der Wünsche abbilden.
Also ich habe
die Alternative
selber schon,
ist nicht, diesen Label abzuschaffen, sondern dafür zu sorgen, dass diese Labels einen höheren Grad der Verbindlichkeit dann auch bekommen.
Also ich habe selber schon Biostandards geschrieben und weiß, dass es eben darauf wirklich ankommt, wie der Engländer sagt, no loose ends zu haben, keine ungeklärten Dinge, die also keine Gummiparagraphen. Ja. Und daher, es gibt zwei wichtige Forderungen. Weg mit der Forstwirtschaftsklausel. Die Forstwirtschaftsklausel sagt, es gibt ganz viele Eingriffe, die nach dem Naturschutzgesetz verboten sind, die aber der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft erlaubt sind. Aufgrund einer Generalklausel. Das muss schon mal weg. Ja, es braucht ein integrales Waldgesetz, in dem das Waffengesetz, das Jagdgesetz, das Naturschutzgesetz kompatibel sind.
Ja. Ja, vielen Dank jetzt für die Ausführungen. Könnten Sie noch kurz so 2-3 Minuten etwas zum Thema Neophyten sagen?
Ja, gern.
Ja.
Ich würde mal den Aufschlag machen. Wir beobachten in unseren Wäldern natürlich in den letzten Jahren vor allem durch Folgen des Klimawandels, aber auch durch andere Einflussfaktoren, die Ausbreitung von gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten, sogenannte invasive Arten, die die Artenzusammensetzung insgesamt verändern. Im Wald spielen da insbesondere Neophyten verschiedener Gehölzarten eine Rolle, aber auch Neophyten der Krautflora sind oft Baum-, Strauch- und Krautarten, die aus einem völlig anderen Ökosystem entweder eingeschleppt oder eingewandert oder eingebürgert wurden. Diese Neophyten haben in aller Regel eine sehr weite ökologische Amplitude. Das heißt, sie haben einen Konkurrenzvorteil gegenüber Nischearten, die bei uns zu Hause sind. Nicht jeder Neophyt hat das Potenzial, sich invasiv auszubreiten, aber einige Baum- und Straucharten haben einfach diese Fähigkeit. Ich habe ein Beispiel, das wir hier überall sehen. Die amerikanische spätblühende Traubenkirsche, die sich in unseren Wäldern ausbreitet, die offensichtlich auch durch die Folge des Klimawandels einen Vorteil genießt gegenüber einheimische Baumarten, die auch resistenter gegen Verbisssituationen ist. Und diese Neophyten unterwandern unsere eigenen Waldökosysteme.
Ganz interessant ist, dass die meisten Neophyten verbissresistent sind. Also entweder wachsen sie so wahnsinnig schnell, dass das Rehwild nicht hinterherkommt, oder sie sind giftig oder dornig. Manche haben auch alle diese Eigenschaften. Das zeigt auch wieder, dass der Verbiss, der übermäßige Verbiss, also zu viel Schalenwild, zu viele Rehe hauptsächlich, aber auch Hirsche, ein Hauptfaktor sind, der die ökologische Genesung der Waldökosysteme verhindert. Ja, und da kann gar nicht genug darauf hingewiesen werden, und auch die Tierschützer innerhalb der grüneren Fraktionen der Politik sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Bevorzugung dieser Trophäenträger auf Kosten des gesamten Ökosystems geht.
Gut. Ja, vielen Dank zu den Ausführungen. Ich glaube, wir haben jetzt eine kurze Musikpause und widmen uns dann dem Thema Einsatz von Giften im Wald. Thank you. wir gehen nun auf das Thema Gifteinsatz im Wald ein. Zu diesem Thema begrüße ich am Telefon herzlich Frau Thiele von Siebengrün. Frau Thiele, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Elke Thiele und vom Büro Siebengrün. Das ist ein bisschen irreführend. Meine Adresse ist siebengrün.de. Ich bin PR-Beraterin aus Berlin und eher durch Zufall in den Widerstand gegen den Gifteinsatz in Brandenburgs Wäldern geraten, und zwar aus alter Freundschaft für Karl Tempel, der ein kleines Stückchen Wald im Süden von Potsdam hat, was er seit Jahren begeistert umbaut, Laubbäume pflanzt, viel mit Bäumen experimentiert, die dem Klimawandel trotzen, und der Sandkiste in Brandenburg. Also er pflanzt zum Beispiel Esskastanien, die inzwischen super gedeihen und wachsen, Robinien, Eichen, auch ein paar Linden drunter, Ahorn. Er sät Blumen aus, baut ein Insektenhotel und Nistkästen für Fledermäuse und Vögel. Mhm. Und er bekam im März ein Schreiben von den Forstbehörden Brandenburg, in dem ihm angekündigt wurde, ja, es wurde ein verstärkter Befall oder ein Massenbefall von Nonnen, also das sind Kiefern Großschädlinge, festgestellt, und ab Ende April soll großflächig gesprüht werden in den Wäldern rings um die Gemeinden Borkheide und Wichtenwalde, und eben auch sein Wald ist betroffen und wie viel er dafür zahlen müsse. Und Karl Tempel ist sofort in seinen Wald gefahren und hat gesucht, ob er irgendwelche Raupen oder Eier findet, und hat nichts gesehen. Und dachte sich, ich lasse doch meinen Wald nicht vergiften. Und hat mich dann angerufen und mir das erzählt und mich gebeten, ihm dann doch dabei zu helfen, die Öffentlichkeit zu informieren und ja auch ein bisschen aufzuhetzen. Und parallel dazu haben ein paar Anwohner in Fichtenwalde auch die Nachricht bekommen, die dort wohnen, also dass ihre Grundstücke überflogen werden per Hubschrauber und besprüht werden sollen mit Karateforst flüssig. Und sie sagen, ja, ich wohne hier, ich habe hier mein Gemüse im Garten, hier läuft meine Katze, hier spielen meine Kinder. Wieso soll hier Gift gesprüht werden? Also, und das war einfach ein Versehen der Behörden. Die dachten, naja, das ist Wald, also besprühen wir das mal. Und dann haben sich die ganzen Parteien zusammengefunden. Übrigens sind es nur drei Waldbesitzer von ungefähr 600, die da betroffen sind, die sich wehren gegen Giftsprühen in ihrem Wald. Und wir sind überrollt worden von der Lawine an Bürgerzuschriften. Wir haben eine Petition gestartet, wir haben die Presse informiert, wir haben eine Demo gehabt.
Ja, können Sie uns vielleicht über die Petition etwas informieren?
Ja, die läuft bei change.org, ist dort zu finden über den Kurzlink change.org/Brandenburg-Wald. Und da haben inzwischen, ich habe gerade noch mal geschaut, über 73.000 Menschen aus ganz Deutschland unterschrieben, die erbost sind über dieses Ansinnen der Behörden. Also jetzt in Zeiten des Artensterbens, des Umkippens, also fast Umkippens der Ökosysteme, in der besten Brutzeit der Vögel, dass da Gift gesprüht werden soll, flächendeckend, und Karateforst flüssig ist ein Totalinsektizid. Also das tötet eben nicht nur die Nonnenraupen, sondern wenn da eine Ratte, selbst eine Ratte in den Sprühnebel gerät, ist die tot. Einfach tot. Und die Vögel finden keine Nahrung mehr für ihre Jugend. Also die verhungern. Also schlichtweg.
Ja. Frau Thiele, ja. Vielen Dank für die Ausführung. Also wer Sie da unterstützen möchte, den Herrn Tempel bei dem Widerstand, der schaut bei change.org. Können Sie es uns noch mal kurz nennen, die Petition?
Ja, das ist die Petition Kein Gift in Brandenburgs Wäldern. Und die ist zu finden über den Kurzlink change.org/Brandenburg-Wald.
Mhm. Vielen Dank, Frau Thiele. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie in der Sendung mitgewirkt haben, und verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören.
Ja, Herr Ziesling, was können Sie uns noch zum Thema Gifteinsatz im Wald sagen? Und gibt es Alternativmöglichkeiten zum Gifteinsatz? Also wir haben ja eben schon gehört, wenn man Gift in die Wälder sprüht, das tötet ja nicht nur die Schädlinge, sondern Vögel, Ratten, also eigentlich alle Lebewesen im Wald. Und ist die Frage, ob das auch irgendwelche Auswirkungen auf den Menschen hat, weil ich denke, der Wind trägt ja dieses Gift, wenn das von Flugzeugen ausgesprüht wird, über die Luft auch in die Siedlungsgebiete. Können Sie uns dazu noch kurz etwas sagen?
Ja, also grundsätzlich nach den Forstgesetzen oder Waldgesetzen der Bundesrepublik ist ein Pestizideinsatz eigentlich verboten. Es werden mehrere Wege immer wieder gefunden, Pestizide doch einzusetzen. Das zitierte Mittel, Karade Forst, ist ein Mittel, das einen Wirkstoff beinhaltet, der sich Zypermethrin nennt. Zypermethrin ist auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation eines der 10 giftigsten Stoffe, die überhaupt produziert worden sind. Es ist ein Kontaktinsektizid, das aber nicht nur Insekten abtötet. Ob das Ratten betrifft, kann ich nicht beurteilen auf die Schnelle, aber mit Sicherheit auch andere Kleinlebewesen, Spinne, Milbe. Und von daher ist es ein gefährliches Gift, das auch eingesetzt wurde von verschiedenen Landesforstverwaltungen, insbesondere Hessenforst und Forst Bavü, gegen rindebrütende Borkenkäfer. Dort allerdings eingesetzt an Lagerholz im Wald. Ein Novum ist tatsächlich die Art der Ausbringung in Brandenburg vom Hubschrauber aus, gegen dann ein anderer Schädling, Schmetterlingsraube, die in der Krone der Kiefer fressen.
Ja. Herr Bertram, möchten Sie noch kurz was ergänzen?
Diese Giftausbringung ist ganz typisch für diese Zeit. In einer Wandelsituation wie dem Klimawandel jetzt zum Beispiel, wirken sich halt alle Schädigungen viel stärker aus. So wie bei einem schwachen, kranken, alten, adipösen, zuckerkranken Patienten viele Sachen gleich tödlich werden können, die einen anderen nur kitzeln, ist das jetzt halt für die Brandenburger Wälder ganz gefährlich, weil das sind zum Teil keine Wälder, sondern Holzplantagen und das seit Jahrhunderten. Das heißt, der Humus wurde immer wieder weggekratzt. Es ist, und das habe ich auf einem Begang mit Herrn Tempel und den obersten Pflanzenschützern, wie sie sich nennen, auch gesagt, es ist quasi so, als würde man sein Haus mit Benzinkanistern vollstellen und dann ein Lagerfeuer machen. Daraufhin wurde der Vertreter der Waldbesitzer regelrecht aggressiv gegenüber mir. Ich habe gefragt, wozu gibt es hier eine Forstuniversität und Forstakademiker, wenn der Wald bewirtschaftet wird wie ein konventioneller Acker? Und da muss man sich nicht wundern, wenn dieser Wald von Schädlingen befallen wird. Ich weiß nur nicht, was man den Leuten raten soll, denn die Gefahr besteht tatsächlich, dass dieses völlig unnatürliche System wieder von der Natur renaturiert wird. Und Tempel sagte mir, die in seinem schönen Pelzer, die helfe mir beim Umbau. Die Nonnen, Schmetterlinge, die also jetzt da demnächst ein paar Nadeln fressen werden oder auch viele. Mhm. Ja.
Ja. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ja, vielen Dank erstmal Herr Ziesling und Herr Bertram, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Ich bedanke mich auch nochmals bei Frau Thiele und Frau Eger, die ebenfalls an dieser Sendung per Telefon mitgewirkt haben. Ja, und ich möchte mich dann von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Da, 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 da. Geht ohrentief rein.